Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion, moderiert von Daniel Juhr. Heute bei mir zu Gast ist die Nadine Gede. Und wenn ich jetzt vorlese, was die Nadine im Moment alles tut rund um Politik und rund um die SPD, dann ist schon fast der halbe Podcast vorbei. Die Nadine ist beruflich, kann man ja sagen, in der Fraktionsgeschäftsstelle tätig. Du bist auch Vorsitzende im Ortsverein Remscheid-West. Du bist auch Ratsmitglied. Du bist auch Sprecherin der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Alt-Remscheid. Habe ich noch was vergessen?
Nee, nicht mehr. Es gab auch noch mal eine Zeit, wo es mehr war. Da war ich noch im Unterbezirksvorstand. Ich hatte mal eine Zeit, da war ich noch Juso-Vorsitzende. Aber aktuell ist das tatsächlich alles.
Was ja nicht gerade wenig ist. Das Spannende dabei ist natürlich, dass wir uns zum einen ja über Politik oder über Lokalpolitik unterhalten können, aber eben auch mit dir über das Thema Management, Büromanagement, weil bei dir laufen ja im Moment alle Fäden zusammen hier in der Geschäftsstelle. Was bedeutet das? Vielleicht fangen wir mal so an. Also so ein bisschen erzählen, wie sozusagen für dich dieser Beruf Politik auch aussieht.
Das ist eigentlich super spannend, weil ich bezeichne mich hier immer als das Mädchen für alles. Ich bin die Büromanagerin, aktuell Geschäftsführerin oder stellvertretende Geschäftsführerin der Ratsfraktion. Aber ich mache hier auch, ich fülle den Kühlschrank auf, ich mache die Spülmaschine leer. Das ist darin begründet, dass wir halt sehr wenig Leute sind. Und das heißt, ich mache von einem Antrag schreiben über mit den Leuten telefonieren, die Ehrenamtlichen managen, Sitzungen managen, Protokolle schreiben, bis zur Vorbereitung eines Sitzungssaals alles.
Bedeutet, am Beispiel eines Montags, das ist ja immer so ein beliebter Tag, ne, wo für alle die Woche losgeht, es kann dann sein, dass du an einem Montag mit einem Fraktionsmitglied einen Antrag oder mehreren den besprichst, der muss ja auch formuliert werden. Da muss man sich auf einen Inhalt und auf eine Formulierung einigen. Dann muss der ja auch verschickt werden. Je nach Thema machen wir daraus auch noch eine Pressemitteilung, die dann auch wiederum koordiniert wird. Am selben Tag ist möglicherweise eine Fraktionssitzung, die du vorbereitest, zu der du einlädst, die hybrid stattfindet. Bedeutet, Menschen sind hier, Menschen schalten sich per Zoom dazu. Du sozusagen lässt die rein virtuell. Bist verantwortlich, dass die auch alle was hören und was sehen. Du hast nicht nur einen Hut, sondern fünf Hüte auf sozusagen. Ne?
Ja, tatsächlich. Aktuell noch mehr als sonst davor schon. Aber man wächst, glaube ich, da wirklich auch mit seinen Aufgaben. Also bis vor einem halben Jahr war ich, der Titel ist Fraktionsassistentin, aber da habe ich dann vor allem die Sitzungsvorbereitung, die Einladung dazu gemacht, Sachen Korrektur gelesen, auch mal den Überblick gehabt, was in der Presse steht, welche Anträge und Anfragen die anderen Fraktionen haben. Aktuell mache ich die anderen Sachen mit. Das ist viel, gerade wenn du das gerade auch nochmal aufgelistet hast. Aber auch wenn man mal Sachen vergisst, in der Regel sind alle so kollegial miteinander, dass man dann einfach sagt, hör mal, hast du das vergessen? Mhm. Oh ja, stimmt. Und wir kriegen das alle gemeinsam hin. Ich glaube, das gehört zur Solidarität auch dazu, dass man sich dann schon mal unter die Arme greift und nicht immer das Schlechteste im Menschen vermutet, sondern dann zusammen eine Lösung findet.
Wie schaffst du das, diese, ich sag jetzt mal, hauptberufliche Tätigkeit, ne, mit dann ja auch deinem ganzen Parteiengagement zu verbinden, ne? Also ist das Fluch und Segen manchmal auch oder ist es gerade gut, weil du das einfach kombinieren kannst?
Es ist tatsächlich manchmal Fluch und Segen, weil man im Prinzip auch in der Freizeit immer für den Beruf ansprechbar ist oder vermeintlich ansprechbar ist über sämtliche Kanäle, weil dann aus der ehrenamtlichen Perspektive verstehe ich das auch, wenn ich gerade die Person sowieso da habe, wenn ich die gerade zu fassen bekomme, dann muss ich da nicht hin. Oder muss die nicht noch anrufen? Für mich aber als Person, die Ehrenamt und Hauptamt gleichzeitig im selben Umfeld hat, ist das manchmal echt schwierig, weil ich dann nie Freizeit habe. Also es gab schon Situationen, dass ich auf dem Weihnachtsmarkt angesprochen worden bin, wegen irgendwas Beruflichem, wo ich eigentlich gerade nur einen Glühwein trinken wollte. Mhm. Auf der anderen Seite hebt das natürlich viele, also ist es Segen, weil ich Kenntnisse aus meinem Ehrenamt im Hauptamt nutzen kann und umgekehrt.
Du bist ja 2013, ne, in die SPD eingetreten. Ist jetzt ja 11 Jahre her. Wenn du jetzt heute zurückblickst auf damals, also hättest du das erwartet, dass es so kommt, also dass dich sozusagen, dass das einen Großteil deines Lebens erfüllen würde?
Überhaupt nicht. Ich bin 2013 sehr spontan online eingetreten. Damals war die SPD ist 150 Jahre alt geworden. Ich saß krank zu Hause auf dem Sofa und habe mir den damaligen Festakt im Fernsehen angeguckt.
Okay.
Und ich hatte vorher schon mal überlegt, ob ich eintrete, aber da gab es so Punkte, die ich nicht so gut fand. Und dann habe ich mir aber auch die vielen internationalen Stimmen angehört, weil die Sozialdemokratie ist eine internationalistische Bewegung. Und da habe ich dann gemerkt, doch, das ist eigentlich genau das, wofür ich eintreten will. Und dann bin ich mitten in den Bundestagswahlkampf geschmissen worden und habe ja dann damals auch schon 2014 meinen ersten Nebenjob hier angefangen. Mhm. Und ja, man wächst mit seinen Aufgaben und es gab immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich kann auch schlecht Nein sagen und ich glaube, ich mache meinen Job auch ganz gut. Ich habe mich, glaube ich, in vielen Dingen auch bewiesen und da verlassen sich Leute auch darauf gerne. Und 10 Jahre später, 11 Jahre später sitzen wir hier.
Aber das ist das in der Tat. Ne? Wenn man schlecht Nein sagen kann und dann die Jobs, die man übernimmt, gelingen, dann sagt ja keiner, nee, lass mal. Sondern, ach, das kannst du, ja, dann mach mal das noch und das noch und das noch. Aber nochmal kurz zurück, jetzt finde ich das ganz spannend. Also gerade dieser internationale Blick sozusagen, so, ne? Was sind dann so die Themen, die dich dann letztendlich total überzeugt haben und ja wahrscheinlich auch heute noch überzeugen?
Also für mich ganz entscheidend ist, dass soziale Gerechtigkeit nicht nur national gedacht werden kann, sondern immer auch einen internationalen Blickwinkel hat, das Einsetzen für ArbeitnehmerInnenrechte. Es muss eigentlich international sein. Und da ist so eine Bewegung wie die Sozialdemokratie, die viele Schwesterparteien in anderen Ländern hat. Manche haben sich in sehr merkwürdige Richtungen entwickelt, aber geschichtlich gesehen war die ArbeiterInnenbewegung immer international gedacht und immer international solidarisch gedacht. Und ich glaube auch, die Herausforderungen, vor der wir gerade stehen, was Klimawandel und Ähnliches angeht, kann auch nur solidarisch geregelt werden, ist meine feste Überzeugung, und nicht von oben herab. Du musst Leute überzeugen, du musst stetig an der Verbesserung arbeiten und ich glaube, das sind so die Punkte, die mich überzeugt haben.
Jetzt runtergebrochen auf Remscheid. Du wohnst in Remscheid, du arbeitest in Remscheid, du machst Politik in und für Remscheid. So, ne? Was macht für dich Remscheid als Stadt aus und was macht für dich die politische Arbeit hier eigentlich aus?
Also zuerst mal ist Remscheid meine Heimatstadt. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier auch nicht weggekommen. Also ich bin hier immer geblieben, aber auch, weil ich woanders nicht das Gefühl habe, es ist besser. Ich mag's total die Größe der Stadt. Die ist nicht zu groß, aber nicht zu klein. Die Lage der Stadt. Ich bin da innerhalb von einer Stunde in gefühlt, weiß ich nicht. Also mit dem Auto innerhalb NRW kann sowas wie Konzerte überall besuchen. Ohne Probleme. Auch schon in meiner Jugend bin ich viel mit dem Zug überall rumgereist, war viel auf Konzerten. Und das mag ich total an Remscheid. Aber man hat auch diese Nachteile von sehr großen Großstädten nicht so. Mhm. Es ist nicht so sehr anonym, sondern man kennt sich, man kennt die Nachbarschaft. Und das ist, glaube ich, das, was für Remscheid für mich ausmacht. Das war der zweite Teil der Frage.
Was Themen sind, die dich antreiben in Remscheid? Wahrscheinlich ist es auch, um das kurz aufzugreifen, natürlich in der Stadt, wo man sich schneller kennt und auch länger kennt, möglicherweise sogar einfacher auch Politik zu machen, als wenn man jetzt in der Metropole ist. Oder auch nicht, keine Ahnung. Wie siehst du das?
Kann ich tatsächlich gar nicht so, sagen, weil ich es woanders ja nicht kennengelernt habe. Aber klar, die Wege sind kürzer, wir sind nicht so viele, was auch Fluch und Segen ist, weil auch in den Vereinen viele Leute, die Kommunalpolitik machen, sind in den Vereinen und umgekehrt. Weil wer einmal ein Ehrenamt übernommen hat, macht auch andere Ehrenämter, weil dann weiß man ja, wie es geht.
Mhm. Stimmt.
Und wenn man dann nicht Nein sagen kann, ne? Kennst du ja wahrscheinlich auch. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, Zumindest war das die letzten, oder so habe ich das kennengelernt, dass auch selbst mit dem politischen Mitbewerber man ein gutes Verhältnis pflegt, außer die ganz rechts im Ratssaal sitzen. Dass man sie am Ende immer noch auch nach der Sitzung in die Augen gucken kann und ein Kaltgetränk miteinander trinken kann, ohne sich gegenseitig hauen zu wollen oder so, um halt ein bisschen zu übertreiben. Wofür ich mich persönlich viel einsetze oder versuche einzusetzen, ist auch so eine, also ich bin noch relativ jung, jetzt langsam auch nicht mehr ganz so jung, aber ich habe angefangen, da war ich Mitte 20, jetzt bin ich Mitte 30. Ich habe nicht so die klassische Biografie, also ich bin nicht verheiratet, habe keine Kinder, das ist auch aktuell nicht in Planung, dass man auch diese Menschen mit einbezieht in die politische Kommunalpolitik, weil wir reden natürlich viel darüber, was brauchen wir für Familien, das ist auch super wichtig, gar keine Frage, Kita-Plätze, aber dass man auch junge oder mittelalte Menschen in den Blick nimmt, die da jetzt von diesen Punkten gar nicht so sehr betroffen sind und auch ich habe einen Führerschein, aber ich habe kein Auto. Und das ist bei uns relativ ungewöhnlich in der Stadt. Also zumindest in den Kreisen, wo ich mich so bewege, ist das relativ ungewöhnlich, dass man da ein bisschen den Blick auch drauf bewegt, welcher ÖPNV muss für solche Leute da sein und auch für Fußgänger und Ähnliches.
Das ist ein spannender Aspekt. Ne? Also und ich glaube, es gibt genauso wie es viele Familien gibt, gibt es eben auch viele, viele Menschen, die dann sozusagen in einem Single-Haushalt oder Alleinhaushalt wohnen und die Entscheidung, kein Auto zu haben, ne? Also weil du nicht gerne fährst oder
Nee, weil ich Geldverschwendung finde.
Okay. Also, auch schön.
Also zum Beispiel auch da, habe ich jahrelang rumgenörgelt, wann wir endlich ein Carsharing-Angebot bekommen, weil, also zum Beispiel, wenn ich abends wegfahre und irgendwo weiter weg, dann fahre ich ungern mit dem Zug wieder zurück. Aber ich kann ja gut mit dem Zug dahin und mit dem Auto wieder zurück zum Beispiel. Aber ich hatte tatsächlich eine Zeit lang ein Auto und der hat sich kaputt gestanden. Weil ich hatte immer auch ein Busticket und wenn ich mit dem Bus genauso schnell bin oder ich gehe auch gerne zu Fuß, dann macht ein eigenes Auto keinen Sinn, sondern dann ist ein Carsharing-Angebot super. Das kriegen wir jetzt bald auch. Zumindest so ein stationär, nicht so wie in ganz großen Städten. Aber das sind so Punkte, da nörgel ich dann gerne mal rum, wann kriegen wir das denn endlich?
Bist du eigentlich deiner Zeit voraus, ne? Also ich meine, gibt es ja x Statistiken zu, dass Autos nochmal zu 90% des Tages oder mehr rumstehen. Das sind eigentlich keine Fahrzeuge, sondern Stehzeuge. So, und also bei uns, ich komme selber aus dem Oberbergischen, auf dem Land, da hast du halt schon mal tagsüber dann diese 2-3 Stunden gäbe es, wo halt kein Bus fährt, da bist du halt ohne Auto, gut, könntest noch mit dem E-Bike, aber an so einem Tag wie heute, wo es schmuddelig ist, aber in Städten, wo die Infrastruktur gut ist, also gerade auch in größeren Städten, kann ich das total nachvollziehen, dass man sagt, was soll ich hier mit dem Auto, weil es ist ja auch Stress. Also Autofahren ist auch, gerade jetzt, November, Dezember, totaler Stress. So.
Also ich verstehe auch jeden, der in der Stadt sagt, ich möchte gerne ein eigenes Auto haben, weil die individuelle Freiheit und selber entscheiden zu können, wann ich wohin fahre, verstehe ich. Und gerade wenn es eher im ländlichen Raum ist, dass man da immer noch wirklich darauf angewiesen ist, ein eigenes Auto zu haben, verstehe ich auch. Aber ich glaube, viele haben es auch tatsächlich aus Bequemlichkeit. Ich meine, ich habe den Vorteil, ich fahre 5 Minuten Bus oder 20 Minuten zu Fuß zur Arbeit.
Ja.
Wenn ich 2 Stunden brauchen würde mit dem ÖPNV, wäre das für mich wahrscheinlich ein anderer, also die Überlegung mehr wert.
Wobei ja das ja auch total sozialdemokratischer, solidarischer Gedanke ist. Also von dir zu sagen, ja, klar könnte ich mir jetzt, wenn ich eben keinen Bock habe zu laufen oder mit dem Bus zu fahren, ein kleines Auto kaufen. Du sagst aber, wenn Auto, dann würde ich mir es auch teilen wollen mit 3, 4, 5x Leuten. Das ist ja schon ein spannender Gedanke. Ne? Das, also auch weg von diesem Exklusivbesitz, sondern hin zu, wir teilen es einfach.
Ja, also ich glaube, aber den Punkt haben wir ja, also zumindest im kulturellen Bereich, setzt sich das ja sowieso krass durch, dass man gar nicht mehr so sehr besitzt, ob es jetzt Bücher, Filme oder Musik sind, sondern im Prinzip irgendjemand stellt es bereit. Das wäre ja dann bei dem Auto, dem Carsharing auch so. Jemand stellt das dahin.
Stimmt.
Und dann kann ich es für eine gewisse Zeit lang nutzen oder mieten. Ja, wir Deutschen sind, glaube ich, dann, was das Auto angeht, noch sehr, ich will mein eigenes Auto an. Aber ich glaube, das ändert sich auch, zumindest in Großstädten. Weil absolut, auch da, ich muss dann keinen Parkplatz suchen. ich habe deutlich weniger Kosten aktuell.
Viel entspannter. Also ja. Wenn es funktioniert, also ich bin da bei weiten Strecken auch durchaus Bahnfahrer. Ich brauche eine Bahncard 25, was auch daran liegt, dass ich sonst elektrisch fahre und im Winter ist die Reichweite dann vertretbar. Mhm. Aber wenn ich jetzt nach Bayern muss, wo ich nächste Woche zum Beispiel hin muss, das ist halt der Punkt. Jetzt auf Remscheid bezogen, klappt es, glaube ich, trotz immer wieder Busfahrermangel ganz okay. Aber ich steige zum Beispiel nächste Woche in den Zug und weiß, okay, in den nächsten 6 Stunden wirst du 3-mal umsteigen, kommst du wohl pünktlich an. Und du hast einfach leider bei der Deutschen Bahn nicht, das haben wir ja in Remscheid auch oft mit ausfallenden Zügen, nicht die Garantie, wie vielleicht, ich sag mal, in Shanghai oder so, ne, wenn du da hinzusteigst, weißt du, ich komme nicht nur an, ich komme auf die Sekunde pünktlich an. So. Ist das ein Thema, gerade du als ÖPNV-Nutzerin, wo du sagst, boah, ja, läuft okay in Remscheid oder?
Also ich glaube, grundsätzlich haben wir beim Thema ÖPNV viel nicht oder in den letzten Jahrzehnten nicht so gut investiert, egal ob das jetzt in die Infrastruktur ist oder auch ins Personal. Wir haben da ausgelagert, weil wir Geld sparen wollten. Und ich glaube, zum Teil fällt uns das ein bisschen auf die Füße. Aber wir sehen auch, dass das in allen anderen Städten aktuell ein Problem ist. Interessanterweise hat das wohl auch unter anderem damit zu tun, dass es die Wehrpflicht nicht mehr gibt, weil viele Männer dann zum Beispiel keinen LKW-Führerschein mehr beim Bund machen.
Und da ist was dran. Mhm.
Habe ich gehört, habe ich nicht überprüft, aber dass diejenigen, die solchen großen Fahrzeuge führen dürfen, sowieso schon nicht mehr so viele sind. Das gibt es wohl auch bei den LKW-Fahrern, dass es da einen Mangel gibt. Und wir sind generell, haben wir, glaube ich, die Wertschätzung für diese Dienstleistungen ist bei uns nicht so hoch. Und das ist ein sehr stressiger Job, es ist ein sehr lauter Job. Wenn ich mir vorstelle, morgens früh so eine die Schülerfahrten zu machen, da brummt mir der Kopf schon, wenn ich nur drüber nachdenke. Und also mein Opa zum Beispiel war Busfahrer, der sagt auch, also das war damals auch schon so, dass das wirklich sehr, sehr anstrengend ist, wenn man diese Frühschicht fährt und Schülerfahrten macht. Mhm. Und ich glaube, da auch als Gesellschaft ein bisschen mehr Wertschätzung für solche Berufe zu haben, ob das jetzt auch zum Beispiel bei der Bahn ist, Schaffner, ich glaube, was die sich teilweise anhören müssen für Dinge, für die sie nichts können.
Ja.
Ob man dann so viel Freude an dem Job hat.
So, der Schaffner hat nicht die Gleise verlegt, ne? So. Nee. Und aber um nochmal an dem Punkt zu bleiben, es geht mir gerade immer so auf, ne? Wenn ich dann ab und zu mal mit dem Zug fahre, habe ich immer das Gefühl, so, jetzt gehst du sozusagen raus in diese Welt, in die Gesellschaft, ne? Weil du ja dann teilnimmst an dem Leben in einem Zug, dem Leben in einem Bahnhof, dem Leben auf dem Gleis. Du hast das ja sozusagen jeden Tag, weil du ja jeden Tag in den Bus steigst, umgeben bist von mal 3, mal 80 Leuten, mal den gleichen, mal anderen. Und ich habe gerade so überlegt, du nimmst ja, wenn du das jeden Tag tust oder regelmäßig tust, nimmst du viel mehr Teil an einer Form von Öffentlichkeit, als die Menschen, die in ihr Auto steigen, in ihrem kleinen Kosmos sind, in ihr Büro gehen, ne? Macht das was eigentlich? Also ich gehe ja selber noch aus Schulzeiten, ne? Natürlich mit dem Bus gefahren, danach vorwiegend Auto und ab und zu mal mit dem Zug oder mal ins Flugzeug, wenn man in den Urlaub fährt. Aber dieses jeden Tag sich sozusagen ja auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist, diesen Raum zu teilen mit der Gesellschaft. So, ist das was verändert das den Blick irgendwie? Kriegt man einfach Dinge mit, die man sonst gar nicht mitkriegen würde?
Beim Bus weiß ich es tatsächlich nicht, weil ich muss zugeben, ich benutze Noise-Canceling-Kopfhörer. Noise-Canceling-Kopfhörer. Aber wo es mir auffällt, ist, wenn man viel zu Fuß unterwegs ist, sieht man eine Stadt gänzlich anders. Also ich hatte jetzt irgendwann mal auch eine Diskussion zum Thema Alleestraße, wo mir dann irgendwann aufgegangen ist, oder auch zum Allee-Center, wo dann so, ja, und da sind ja nur die und die. Und ich habe eine ganz andere Wahrnehmung, weil ich halt morgens früh über die Alleestraße laufe und sehe, wie die TBR jeden Morgen die Alleestraße sauber macht und nicht so sehr der samstags ins Allee-Center gehe ist, sondern unter der Woche ins Allee-Center gehe und mir was zum Mittagessen hole und dann halt auch die ganzen Leute, die hier in der Innenstadt wohnen, arbeiten, sehe, die da auch ihre Mittagspause verbringen. Das ist tatsächlich ein gänzlich anderes Publikum, als was am Samstag im Allee Center ist. Mhm. Und da ist mir mal aufgegangen, wie unterschiedlich selbst die Wahrnehmung im öffentlichen Raum sein kann, je nachdem, wann man an dem öffentlichen Raum teilnimmt. Und man dann, also beide haben im Prinzip recht, aber merken das gar nicht. Mhm. Und
das ist spannend.
Normalerweise sieht man das ja eher so, man denkt, das ist nur im Social Media so. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch im richtigen Leben so, in Anführungsstrichen, je nachdem, wie man am öffentlichen Leben partizipiert.
Das ist echt ein super spannender Aspekt, ja. Also auch diese verschiedenen Sichtweisen zuzulassen. Mhm. Nicht zu sagen, ich habe recht. Ne? Das ist ja was, damit würde ich ganz gerne mal zu dem Thema Ratsfraktion und Rat kommen. Da hatten wir auch schon mal eine schöne Diskussion für unser Ramschatt-Magazin zu dem Thema. Da hast du dich auch, wie ich fand, sehr differenziert und sehr pointiert zu geäußert. Im Hinblick darauf, dass wir dazu neigen und man auch in der Politik und auch im Rat vielleicht dazu neigt, sozusagen um des Rechthabens willen sich zu äußern, ne? Ist das nach wie vor so, dass du teilweise denkst, so, boah, die Debatte, die wir gerade hier führen, die ist eigentlich nicht zielführend, die könnten wir anders führen? Hat sich das in der Zeit, in den letzten Jahren, Monaten, wie auch immer, geändert? Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, das kommt sehr auf die beteiligten Personen an und tatsächlich auch, ob die Presse da ist, ob Publikum dabei ist, weil ich will mich da nicht von freisprechen. Ich glaube, ich habe auch meine Momente, wo ich denke, ich muss jetzt hier scheinen, sonst wäre ich nicht seit 10 Jahren in der Politik. Mhm. Ich glaube, es hat sich nicht viel verändert. Ich befürchte, das wird jetzt ein bisschen schwieriger im Hinblick auf die anstehenden Wahlkämpfe, dass man sich da auch öffentlich warm laufen will. Das gehört zur Politik dazu. Das ist nicht so sehr das, was ich mag an Politik, aber ich verstehe, dass das dazugehört. Ob das immer so hilfreich ist und zum Ziel führt, glaube ich nicht. Aber ich sehe auch, mit einem differenzierten Beitrag kommt man schwerer in die Presse, weil das kann man so schlecht mitschreiben. Nein, aber also das war jetzt ein Scherz. Das können Journalisten schon auch, das runterzubrechen. Aber mit einem pointierten Beitrag, der vielleicht auch ein bisschen polemischer ist, da kann ich auch selber danach noch mehr Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit machen als mit einem differenzierten Beitrag. Ja. Und ich kann es so sehen und so sehen. Ich glaube, das ist manchmal nicht so gern gesehen.
Mhm. Gleichwohl ist, du sagst gerade dieses schöne Wort, man muss auch mal selber scheinen, sozusagen, ne? Im Sinne von Glow, sage ich jetzt mal. Ne? Bedeutet aber ja auch, ohne eine gewisse Präsenz, ohne eine gewisse Bühne geht es eben ja auch nicht. Ne? Also wenn du einen Standpunkt, von dem du ja überzeugt bist, argumentativ verankern willst, brauchst du halt auch diesen, ich will nicht sagen, Show ist verkehrt, ne? Aber du brauchst schon eine gewisse Form von Präsenz und Momentum auch.
Mhm. Also ich glaube, also ob das in der Kommunalpolitik schon so wahnsinnig entscheidend ist, weiß ich nicht, aber landes- und bundespolitisch auf jeden Fall. Das ist auch ein Learning, was ich jetzt über die letzten 10 Jahre hatte. Es geht nicht immer nur um den Inhalt, sondern auch, wie ich den Inhalt verpacke, wie ich mich ausdrücke, welche Zielgruppe ich ansprechen möchte. Ich glaube, wir sind manchmal immer noch zu kompliziert. Also ich ganz vorne mit dabei. Aber ich versuche, dass wir uns, oder versuche da, wo ich Stellschrauben habe, dass wir uns so ausdrücken, dass wir auch verstanden werden.
Was uns zu dem Thema bringt, wie drücke ich mich aus, dass ich verstanden werde? Du hast vor einer Woche zu mir gesagt, super, jetzt darf ich 2 Wahlkämpfe organisieren.
Ja, so ganz stimmt das ja nicht, aber ja, mitorganisieren.
Oder mitorganisieren, ja. Genau, die ja, wie wir jetzt alle gelernt haben, auch was Remscheid betrifft, nicht parallel ablaufen werden. Das war ja ursprünglich mal der Plan, ne, dass Kommunalwahl und Bundestagswahl ziemlich genau zusammenfallen. Jetzt ist es so, dass dazwischen, ja, was haben wir denn, Februar, September, ja, 7 Monate liegen. Bedeutet, der Bundestagswahlkampf geht im Grunde
jetzt los.
Wie blickst du darauf, auf diese beiden Ereignisse, die jetzt ans Herz sind? Was heißt das für, also wie plant man einen Wahlkampf? Was kommt da jetzt auf dich und auf euch sozusagen zu? Und wo sind auch aus deiner Sicht, gibt es Vorteile in dieser Entzerrung?
Also zum einen, als Hauptamtlichen plane ich da ja nicht mit, weil da machen wir ganz regulär bis zum Ende der Wahlperiode machen wir hier unseren Job.
Klar.
Aber mit meinem Dritt-Viert-Hütchen, also über meine Parteiarbeit, mache ich das natürlich mit als Ortsvereinsvorsitzende. Wie plant man einen Wahlkampf? Man nimmt sich am Anfang sehr viel vor und versucht dann die Hälfte zu machen. Also bei der Bundestagswahl wird viel aus Berlin vorgegeben, welche Art von Plakaten werden gemacht, welche Slogans werden gespielt, welche Themen werden gespielt. Dann der Kandidat vor Ort entscheidet natürlich auch, welche Themen er besonders spielen möchte. Da ist dann, also was die Bundestagswahl angeht, ist viel schon vorgegeben, wo man dann nur gucken muss, wie kriege ich das mit meinen Ehrenamtlern gewuppt. Die Kommunalwahl, da ist ja auch entscheidend, weil da müssen wir ja auch die Kandidaten alle aufstellen. Da wird also viel gesprochen, wer möchte weitermachen, wer möchte nicht weitermachen. Wen kann man sich vorstellen, wer ein Amt übernimmt. Das ist aktuell, da sind wir aktuell so. Und dann, da muss man dann selber überlegen, was ist das Kommunalwahlprogramm, was möchte ich vielleicht als Kandidat für Themen drin haben. Und also ich glaube, das kann durchaus ein Vorteil sein, dass wir die Wahlen nicht zusammen haben. Auf der einen Seite ist der Vorteil, wenn man die Bundestagswahl und die Kommunalwahl zusammen hat, dass die Wahlbeteiligung höher ist bei der Kommunalwahl. Da steht zu befürchten, dass sie dann deutlich geringer ist als beim letzten Mal. Auf der anderen Seite werden die Themen nicht vermischt.
Ja, das finde ich einen absoluten Vorteil.
Ja.
Weil einfach...
Das wird jetzt, also auch selbst wenn die Wahlen nicht zusammenfallen, ist das schon so. Wir hatten ein Jahr Landtags- und Bundestagswahl, ich glaube mit 5 Monaten auseinander. Da die Themen schon auseinanderzuhalten, ist schwierig. Und Kommunales und die Bundestagswahl hätte das komplett überstrahlt.
Ja.
Mit den Themen.
Das wäre nicht nur überstrahlt, sondern meines Erachtens auch eine Form von Verfälschung gewesen, weil es einfach völlig unterschiedliche Themen sind.
Ja.
Also im Lokalen hast du einfach komplett andere Themen, komplett andere Dynamiken. Ich verstehe auch, wenn bei vielen Menschen das dann irgendwann nicht mehr differenzierbar ist, weil die einfach auch mit Informationen zugemüllt werden jeden Tag, mit sinnvollen und sinnlosen. Ne? Aber ich glaube, es ist für das Differenzierte, was du ja selber sagtest, rüberbringen einer Botschaft durchaus hilfreich, wenn die beiden entzerrt sind. Ja.
Und ich glaube, Kommunalpolitik ist wichtig, weil das sind die Dinge direkt vor Ort.
Ja.
Da hat der Bürger oder die Bürgerin das Problem, ich kriege meinen Ausweis nicht rechtzeitig, ich habe hier Probleme mit meiner Straße oder der Kita oder ich finde nicht die passende Wohnung für mich, für meinen aktuellen Lebensabschnitt. Und wenn wir die Probleme vor Ort nicht lösen, wo wir dann schon auch gerne mal ein bisschen mehr Unterstützung vom Bund und Land, auch finanziell gerne hätten, dann spüren die Leute das direkt und das schlägt halt dann auch durch. Also es ist nicht nur in die eine Richtung, dass die Bundestagswahl und die Themen durchschlagen, sondern auch in die andere Richtung.
Ja.
Und von Absolut. Daher, die Wahl ist schon auch wichtig.
Absolut. Also ganz klar, ne? Wenn Fraktion A oder Koalition A auf Bundesebene etwas beschließt, von mir ist es eine Steueranpassung, die trifft gießkannenmäßig wahrscheinlich jeden so. Und wenn die gleiche Konstellation der Koalition, aber eben vor Ort lokal mit völlig anderen Menschen und völlig anderen Themen dafür sorgen kann, dass ich morgens eben 5 Minuten weniger auf meinen Bus fahren warten muss, ist das eine völlig andere Dimension. So, und das muss man einfach erzählt bekommen. So, ne?
Ja.
Hast du in Remscheid einen Lieblingsplatz oder Plätze?
Ja, habe ich tatsächlich den Stadtpark. Mhm. Also ich wohne im Prinzip, also ich wohne nicht nur mein ganzes Leben in Remscheid, sondern mehr oder weniger Luftlinie um den Stadtpark rum, maximal einen Kilometer oder so. Mhm. Also der war von meiner Kindheit an so ein bisschen grünes Wohnzimmer. Und dann habe ich irgendwann in einer sehr kleinen Wohnung gewohnt, ohne Balkon und bei gutem Wetter oder auch nicht so gutem Wetter. Und dann insbesondere auch als Corona ausbrach und ich nicht nur drinnen sitzen wollte, war dann, gut, dann gehst du jetzt zumindest einmal mittags einmal durch den Stadtpark und läufst da einmal rum, kriegst ein bisschen Sonne ab. siehst ein paar Menschen aus der Ferne. Und seitdem ist der Stadtpark für mich wirklich ein ganz besonderer Ort. Und auch da ist immer spannend, wenn man da durchgeht oder auch wenn man mal ein paar Wochen nicht da war, was hat sich verändert? Sind andere Leute da, aber wenn man immer zur selben Zeit geht, dann sieht man auch immer dieselben Leute.
Andere
dann,
Hunde, möglicherweise. Ja, andere
Hunde. sind neue Leute dazugekommen, die man sonst nicht gesehen hat, und dann sagt man Hallo, und der Remscheider Stadtpark ist schon so mein Lieblingsplatz.
Cool. Und dann hast du ja ganz am Anfang erzählt, dass du früher ganz oft zu Konzerten gefahren bist. Machst du immer noch?
Nicht mehr so oft.
Und wenn also, ja, wohin denn?
Ich bin tatsächlich als Jugendliche, also das hat angefangen mit 13, bis ich so 17, 18 war, war ich, glaube ich, fast jedes Wochenende auf irgendwelchen Konzerten, manchmal zweimal.
Cool.
In irgendwelche, also in AZs oder in Jugendclubs oder wie auch immer, also so kleine Konzerte.
Mhm. Und die coolsten.
Ja, also das war so in Richtung Punkrock und Rockmusik. Und heute höre ich viel mehr unterschiedliche Musik. Ich habe jetzt... Das letzte, was ich gesehen habe, war Frank Turner.
Geil. Habe ich mal als Vorband gesehen von den Dropkick Murphys.
Ja, das ist das nächste Konzert, wo ich Karten habe. Und gestern habe ich mir Karten für Linkin Park geholt. Ich habe es nie geschafft, die live zu sehen, und habe mich dann, nachdem der Frontsänger ja leider verstorben war, sehr geärgert und habe jetzt entschieden. Ich habe ein bisschen sehr geschluckt, als ich die Preise gesehen habe.
Ja,
die verdammtes Ticketmaster. Aber ja, ja, und ich habe dann gestern
sehr gute Wahl, sehr gute Wahl. Also Nadine Gede ist Rock'n'Roll, kann man sagen.
Ich höre auch durchaus, also ich höre auch Popmusik und ich höre auch Hip-Hop. Also ich habe auch KZ schon live gesehen, ich habe Kraftklub live gesehen. Es gibt so auch so, also wirklich so Klischee-Pop-Sachen. Ich war wirklich großer Fan von, oder bin Fan von Hurts, falls ihr das was sagt. Also da habe ich schon auch mein, also ich versuche auch immer neue Dinge zu entdecken und nicht nur auf meinen drei Rockbands, die ich mal als 17-Jährige gut fand, hängen zu bleiben. Das ist auch sowas, was ich mir erhalten will, aber es fühlt sich dann immer doch an wie nach Hause kommen. Die Band, die ich 30 Mal gesehen habe als Jugendliche, die gibt es tatsächlich noch ab und an. Und wenn ich die nochmal spielen sehe, ist das wirklich wie nach Hause kommen. Mhm.
Wir müssen mal einen Rock-Podcast machen, wir beide. Cool. Ich danke dir, das hat super Spaß gemacht. Danke an euch fürs Zuhören und bis bald.